Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Auftrag gewonnen, jawohl, und die Technik passt, der Preis ist akzeptiert, die Unterschrift ist da. Und dann stehen Sie Monate später in einer Raffinerie in Brasilien, so wie mir das passiert ist, neben mehreren großen Holzkisten, unverpackt, staubig, seit Jahren nicht geöffnet. Nicht, weil die Anlage defekt war, nicht, weil sie zu spät geliefert wurde, sondern weil vor Ort niemand war. Kein fertiges Fundament, keine Medienanschlüsse, keine klaren Zuständigkeiten. Und in diesem Moment wird einem klar, im technischen Vertrieb gewinnen wir den Auftrag oft mit Technik, aber entschieden wird er mit Logistik. Willkommen bei Technischer Vertrieb International. Mein Name ist Andreas Klippe und heute sprechen wir darüber, wie Logistik den Verkaufserfolg im Vertrieb beeinflusst. Oft stärker, als vielen lieb ist. In dem Beispiel eben, das ich aus Brasilien gebracht habe, da ging es um einen Besuch. Lange Jahre ist das schon zurück, als ich dort in einer der großen Raffinerien Brasiliens unterwegs war. Ich habe dort viele besucht, im tiefsten Dschungel. Da war es in der Tat so. Ja, es ging um einen Folgeauftrag und dann stellte ich wirklich fest, draußen bei der Raffinerie, da waren ungeöffnete Kisten mit dem Firmenlogo für die Firma, für die ich damals gearbeitet habe. Und das ist nie ausgepackt worden. Ne? Und ich will damit nur sagen, das war nicht negativ, weil es war ja gar nicht die Schuld des Lieferanten gewesen, aber man kann natürlich auch keine Kundenbindung damit aufbauen. Ne? Es gab kein Feedback, es hat sich auch irgendwo keiner mehr drum gekümmert. Und es ist natürlich eminent wichtig, und da will ich das Augenmerk drauf richten, wie Logistik Verkaufserfolg im Vertrieb beeinflussen kann. Ja, es geht ja dann um die weiteren Aufträge und da ist ja Logistik wieder ein Thema. Also Logistik ist Vertrieb und viele Unternehmen trennen gedanklich immer noch sauber. Vertrieb verkauft, Logistik liefert. In der Realität sieht der Kunde aber nur eins. Hält dieser Anbieter sein Versprechen oder nicht? Ja, und dieses Versprechen besteht aus mehr als Technik. Ja, also ich möchte damit einfach eine Brücke schlagen zur Wichtigkeit der Logistik. Ich bin zum Beispiel bei der Auslieferung immer zur Verpackung gegangen und habe mir angeschaut, bevor verpackt wurde und während es verpackt wurde, wie dann die Produkte zum Schluss aussehen und wie sie verpackt werden. Und Sie können mir glauben, ich habe ziemlich häufig Sachen zu beanstanden gehabt, ja, was für die Logistiker keine Rolle spielte, weil die haben da einfach nur eine Kiste zusammengenagelt oder geschraubt. Ja, aber das ist es nicht. Ja, es gab auch mal einen Fall aus China, da hat ein Kunde und im Nachhinein zu Recht bemängelt, dass wir, also mein Unternehmen für technischen Hochwasserschutz, das Asien-Headquarters ist ja auf den Philippinen angesiedelt, und dass dort die Verpackung einfach, sagen wir es mal so, zu dürftig war. Und er hatte recht gehabt. Ja, also bei mir in meinem eigenen Unternehmen haben die Leute bei der Verpackung einfach irgendwelche dünnen Bretter da genommen, statt auf Stabilität zu achten. Und der Kunde hat ja dafür bezahlt. Ja, also ich will damit noch sagen, das führte dann zu Unmut. Und dieser Unmut bringt immer sofort einen schlechten Touch ins Gespräch, speziell wenn es dann um das nächste Projekt geht und der Kunde natürlich zu Recht sagt, jetzt müssen wir mal die Verpackungskosten deutlich reduzieren, weil ihr habt ja gar nicht das gehalten, was ihr vorher großmundig versprochen habt, weshalb die Verpackungskosten so hoch sind. Also es ist ein Thema. Übrigens ist das ein sehr gutes Thema, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt mal los. Ich glaube, das sollte Motivation genug sein, diese Brücke zur Abteilung Logistik zu schlagen. Lieferfähigkeit schlägt Feature. Das ist mein erster Punkt. Also ich sage es bewusst immer wieder, Logistik schlägt Feature. Wenn ein Wettbewerber 4 Wochen früher liefern kann, gewinnt er erstaunlich oft, selbst mit technisch einfacherer Lösung. So Lieferzeit dann wichtig ist. Warum? Weil der Entscheider nicht Leistung kauft, sondern Startklarheit. Stillstand kostet Geld, Verzögerung kostet Reputation und Unsicherheit kostet Nerven. Also für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer hier in diesem Podcast, die Produkte zur Verbesserung der Produktivität liefern, also Maschinen und Anlagen zur Produktion von irgendetwas, von festen Flüsschen oder gasförmigen Stoffen, die Installationen liefern, Aggregate liefern, die die Energie reduzieren beispielsweise, also Dampf- oder Stromverbrauch, die Stillstandzeiten reduzieren, bei jährlicher Wartung beispielsweise, oder die Wartungsintervalle optimaler gestalten. Da kostet die Verzögerung Reputation und natürlich Geld, und Unsicherheit kostet Nerven. Also in solch einem Fall wird ziemlich klar sein, dass der Einkäufer auch Druck aus den Fachabteilungen oder aus der Geschäftsleitung bekommt. Bei allen anderen, die, ich sag mal, wer eine Rolltreppe liefert, da wird nicht unbedingt die Geschäftsleitung drüber entscheiden. Im Zweifelsfall sagt man dann, naja, da müssen die Leute halt zu Fuß gehen. Beim Fahrstuhl ist das ähnlich. Außer es ist der Fahrstuhl, der den Direktor aus der Tiefgarage in Dubai direkt bis ins Penthouse bringt. Dann ist das etwas anderes. Ja, aber ich will damit sagen, es gibt so Primärprodukte und Sekundärprodukte. Mein eigenes Produkt, der technische Hochwasserschutz, also Hochwasserschutzbarrieren, manuelle Systeme, Tür-, Torsysteme oder Automatiksysteme, die Wasserstandssensoren arbeiten oder auch per Knopfdruck mit Elektronik, Siemens-Technologie und so und dergleichen. Da sieht das anders aus. Man denkt ja, das ist eine Primärtechnologie, ist es aber nicht. Es ist eine Sekundärtechnologie, die nice und helpful für ein Unternehmen ist, es zu schützen, ja. Aber die Priorität hat immer noch die Produktion von den Produkten, für die das Unternehmen steht. Also da wird immer die Produktion bevorzugt werden. Also jeder, der jetzt hier in der Zuhörerschaft solche Produkte herstellt, der kann sich glücklich schätzen, weil er hat damit natürlich noch mehr Stellschrauben in der Hand, nämlich unter anderem die Logistik, um den Auftrag für sich selber zu entscheiden. Also Stillstand kostet Geld, Verzögerung kostet Reputation und Unsicherheit kostet Nerven. Da hat man gute Argumente bei den Geschäftspartnern. Logistik ist Vertrieb, ist ja das Hauptthema. Mein zweiter Unterpunkt lautet: Transparenz baut Vertrauen, Funkstille zerstört es. Was heißt das? Ein häufiges Missverständnis ist: Solange alles läuft, müssen wir nichts sagen. Das haben wir übrigens sehr häufig in den asiatischen Ländern. Vom Mittleren Osten bis nach Korea rüber. Und Korea ist, weiß Gott, ein Industrieland mit hohem Standard. Ja, aber speziell Südasien und, wenn Sie mal Westasien, das ist ja der Mittlere Osten, dazu nehmen und der Nahe Osten, dann gilt dort genau diese Prämisse. Solange alles läuft, müssen wir nichts sagen. Also da kümmert sich keiner um Wartung und diese Sachen in den meisten Fällen. Ja, nochmal, von großen Unternehmen, die international gemanagt sind, das würde ich anders sehen. Aber zum Schluss haben die auch ein mittleres und unteres Management, was mit lokalen Kräften aus den umliegenden, aus den Anrainerstaaten dort zusammengesetzt ist. Ja, also da haben sie Mitarbeiter, die aus den verschiedensten Ländern kommen, im Mittleren Osten. Da sind Pakistanis, da sind Inder, Leute aus Sri Lanka, aus Nepal, aus Ägypten. Viele Ingenieure, Projektingenieure sind aus Ägypten. Sie haben Libanesen, Syrer und. Und die haben eine andere Mentalität, das muss man einfach so sagen. Ja, und vor allen Dingen kommt noch eins hinzu, das habe ich in vorhergehenden Podcasts auch immer wieder erläutert, dass die Bereitschaft zu reporten zum Chef nicht unbedingt ausgeprägt ist, weil die Leute sehr häufig die Erfahrung gemacht haben, je mehr sie sagen, umso mehr sind sie angreifbar. Das heißt, wer nichts sagt, macht keine Fehler. Das gilt, und solange alles läuft, müssen wir nichts sagen. Das geht genau in diese Richtung. Man darf eins nicht vergessen, diese ganzen Nationalitäten, die ich eben angesprochen habe, das sind alles Fremdarbeiter. Und die haben eine begrenzte Aufenthaltsgenehmigung, die gekoppelt an den Arbeitsvertrag ist. Das heißt, wenn die Mist bauen, fliegen die schlimmstenfalls aus dem Land. Und das bedeutet massiver Einkommensverlust für sich und die gesamte Familie zu Hause, die durchgefüttert wird. Ja, und im wahrsten Sinne des Wortes. Und das überlegt sich jeder dreimal. Das ist nicht wie hier in Deutschland, wo man dann sagt, dann gehe ich zum nächsten Arbeitgeber oder ich gehe zum Arbeitsamt. Das gibt's dort alles nicht. Das ist ein Totalverlust, der damit einhergeht. Und insofern muss man verstehen, dass dort das Reporting überhaupt nicht ausgeprägt ist und Leute dann auch nicht proaktiv reagieren, sondern immer nur reaktiv. Also solange alles läuft, müssen wir nichts sagen. Aber genau das Gegenteil ist natürlich der Fall. Und das sollte für Sie wichtig sein, wenn es um Lieferungen geht, wenn es um bestehende Projekte geht. Ein kurzes wöchentliches Update, das reicht ja, bei einer Belieferung. Also wo stehen wir? Gibt es Risiken? Was ist der nächste Meilenstein als Beispiel mal? In meinem Beispiel aus Brasilien, da haben einfach meine Vorgänger, die ja lange das Unternehmen verlassen hatten, einfach vergessen, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Aber vielleicht lag es auch an den Kunden in Brasilien. Also weiß ich nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall ist da überhaupt nicht kommuniziert worden. Es gab kein Feedback. Es hat irgendwo auch keinen mehr interessiert. Manchmal gibt es dann politische Umwälzungen und dann wird alles auf Stop gefahren. Aber das soll keine Entschuldigung sein. Für Sie ist wichtig, diese Funkstille einfach nicht zustande kommen zu lassen, sondern transparent zu kommunizieren und vor allen Dingen auch keine Schönfärberei zu betreiben. Im Verkauf kann man gewisse Dinge flexibel auslegen. Ja, natürlich. Ich mache das ja nur lange genug. Aber man sollte trotzdem weitestgehend bei der Realität bleiben. Da muss man das umschreiben und sich auf Dinge offen halten. Also Sie sollten die Leute nicht anlügen und so, dass sie hinterher der Lüge bezichtigt werden können. Das zerstört jedes Vertrauen. Das geht nicht. Aber Funkstille ist halt das Schlimmste. Ja, bestenfalls ruft man an und wünscht ein schönes Wochenende und erklärt dann im Nebensatz noch, nachdem man sich über ein paar private Dinge unterhalten hat, wenn das geht, dass es hier das eine oder andere gerade noch zu erledigen gibt und das ist in der Planung und in der Abarbeitung, das wird gemacht, dann erntet man meistens ein, ist in Ordnung. Ja, ist gut. Aber es wird registriert, dass Sie sich kümmern. Das ist wichtig. Schwierig ist es bei Projekten, die Sie mit großen Firmen und Institutionen machen. Also wenn Sie zum Beispiel im Automobilbereich mit Toyota, Volkswagen und mit dieser Größenordnung zu tun haben, dann haben die natürlich brutalst durchorganisierte Einkaufsabteilungen. Und da können Sie nicht irgendwie mal anrufen, wenn da was zu spät kommt. Das muss alles schriftlich erfolgen. Das ist auch in den Verträgen festgelegt. Auch mit dem, ich hatte ja mit dem weltgrößten NGO in Katar zu tun. Qatar Foundation gehört dem Emir aus Katar. Die Mutter des Emirs aus Katar ist die Sharewoman von Qatar Foundation. Und die kümmern sich unter anderem um die gesamte Stadt Doha Education City. Ja, gleichnamiges Fußballstadion der letzten Weltmeisterschaft, ist den einen oder anderen vielleicht noch in Erinnerung, das gehört dazu. Und dort hatte ich mit meinem Unternehmen, haben wir 12 große Gebäude inklusive der Kongresshalle des National Convention Centers, so heißt das richtig, und das Privatmuseum des Emirs aus Katar, der seine ganzen Oldtimer und Leonardo da Vinci Repliken hat, im Keller hat, die dann hydraulisch nach oben gebracht werden. Und da sollte alles gegen Hochwasser geschützt werden. Und das haben wir auch gemacht. Und da war die Firma Qatar Foundation. Und die bestand im Management aus Amerikanern und Engländern mit Top-Qualifikationen. Das waren alles Leute, die hatten Milliardenprojekte vorher für andere Firmen gehandhabt. Die hatten einen, der war ein Engländer, der war nur spezialisiert auf Vertragsrecht. Glücklicherweise fand ich diese englischen Verträge super. Ich fand, also so gute Verträge habe ich noch nirgendwo gesehen und es wurde auch fair verhandelt. Also ich konnte eigene Standpunkte durchsetzen. Dazu muss man sich dann aber durch 750 Seiten Papier durchwälzen. Es fing mit irgendwie 75 an und dann ging es auf 450 und das letzte waren dann 750, das meiste Arbeitsrecht. Das kann man dann auch überschlagen. Aber ich will damit sagen, dort war ganz klar geregelt, wenn irgendein Verzug ist und eine Änderung, dann muss das schriftlich im Kommunikationszentrum angezeigt werden. Und das Kommunikationszentrum hat eine postalische Adresse. Das ist im Gebäudekomplex G7 beispielsweise in einem Distrikt dort in Doha Education City in Katar. Und da können Sie bis um 16 Uhr dann Ihre Unterlage abgeben. Also das können Sie nicht per E-Mail schicken. Das wird nicht akzeptiert, auch keine WhatsApp. Da müssen Sie hinfahren. Ja, deswegen bei solchen Projekten hat man ja immer einen lokalen Partner vor Ort. Sonst können Sie das gar nicht machen, hatten wir auch. Und das müssen Sie abgeben. Und wenn Sie das um 16.01 abgeben, dann zählt das als eingegangen am nächsten Tag. Das ist auch im Vertrag geregelt. Finde ich auch sehr gut, weil damit ist Klarheit, und zwar auf beiden Seiten. Gleichzeitig hat aber auch Ihr Kunde dann die Pflicht, beispielsweise innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Oder 36 Stunden oder 12 Stunden oder was auch immer. Auch das steht im Vertrag. Und das muss natürlich ein Vertriebsmitarbeiter dann auch entsprechend aushandeln und die Fähigkeit haben, so etwas auszuhandeln. Weil da kann es dann richtig ums Eingemachte gehen. Also, ich will damit sagen, in meinem einfachen Fall habe ich ja gesagt, da ruft man an. Ja, das ist erstmal das Erste, was man macht, dass man anruft. Und dann muss man natürlich vertragsgemäß entsprechend die Folgeaktionen durchführen. Also in dem Fall bei Qatar Foundation muss man dann halt bis 16 Uhr im Kommunikationszentrum sein. Da hat man doch eine Nummer bekommen für die Kommunikation. Also jede einzelne Kommunikation hatte eine Nummer. Macht übrigens auch Sinn, wenn Sie mit Ihren Kunden kommunizieren, dass Sie dort Kommunikation durchnummerieren. Und dann kann nicht irgendwo was verloren gehen. Das ist unmöglich. Es kann nicht sein, dass dann Nummer 15 fehlt, weil einer sagt, ich habe Ihnen doch eine E-Mail geschickt. Ja, wo denn? Wann denn? Wie denn? Wer hat die? Wo ist die? Haben wir nicht. Sei denn, zwischen Blatt 14 und 16 fehlt Blatt 15. Okay, ja, dann ist da ein Ansatz. Gut, also ehrliche Planung schlägt optimistische Versprechen. Das will ich damit sagen und bitte keine Funkstille. Der dritte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, geht um den Service. Also viele Anbieter sprechen ja über Service. Mach ich auch. Ja, wenn das Projekt schon läuft, mache ich nicht. Ich rede vorher drüber. Und der Kunde entscheidet eigentlich über den Service vor der Unterschrift. Also hinterher braucht man damit meistens nicht mehr kommen. Fragen, die im Kopf des Kunden normalerweise längst da sind, ist, welche Teile sind kritisch? Wie schnell reagiert jemand? Gibt es Ersatzteile regional? Wer ist verantwortlich konkret? Ja, wie schnell reagiert jemand, sind auch so Fragen, das darf man jetzt nicht. Wir sind ja unter uns. Das darf man jetzt nicht zu ernst nehmen. Ich hatte mal einen Fall einer sehr großen Warenhaus-Supermarktkette, eigentlich die größte auf den Philippinen. Da gehörte dem reichsten Mann der Philippinen, habe ich mit dem Enkel gesprochen, der war dann Geschäftsführer für diese ganzen Superstores und Malls und da ging es um den Hochwasserschutz und da wollten die auch wissen, wie schnell jemand reagiert. Ja, da können sie reinschreiben, 3 Stunden. Ja, ist immer die Frage, wie genau die Frage präzisiert ist. In dem Fall ging es auch, wie schnell können Sie Ersatzteile in unser Headquarters in Manila vorbeibringen? An der Manila Bay. Aha, schon was anderes. Da muss ich postalisch wissen, wo ist das? Wie lange brauche ich von A nach B? Und wenn Sie dann hinschreiben, maximal 4 Stunden, und das realistisch ist, dann wird das akzeptiert. Dann wird es akzeptiert. Wenn Sie dann im Zweifelsfall im Stau stehen, mein Gott, dieser Fall tritt aller Wahrscheinlichkeit nach nie ein. Aber wenn Sie jetzt da groß sagen, oh, das können wir gar nicht machen und das dauert alles viel länger und da sind Sie schon draußen. Das will keiner hören. Die Leute wollen hören, dass man ihnen hilft. Ja, die hatten mal einen Lieferanten getestet, wie schnell der braucht und haben irgendwie Ersatzteile angefordert und dann hat der sich einen Schuhkarton genommen, hat 3 Sachen da reingeschmissen, ist mit dem Auto dahin gefahren und hat die denen das auf den Tisch gestellt, haben gesagt, das ist ja super, sind ja schnell hier. Ist in Ordnung. Da hat schon gar keiner mehr geguckt, ob das war, was die bestellt hatten oder was die haben wollten. Ja, das war nur so ein Test. Also erfahrungsgemäß fragt da nie wieder jemand nach. Bei kritischen Teilen sieht das anders aus. In meinem Fall fragt eigentlich auch keiner nach. Aber bei Produktionsunternehmen, wenn sie einen guten Produktionsbetriebsleiter haben, dann können sie eigentlich davon ausgehen, dass da schon nachgefragt wird. Regionale Ersatzteile ist ein wichtiger Punkt, ja, hatte ich ja eben schon drauf reagiert. Da geht es bei der Regionalität nicht darum, dass die besonders billig sind, sondern dass sie besonders schnell da sind. Aber heutzutage kann man halt auch viel über den Postweg machen, über FedEx oder UPS oder DHL. Das hängt vom Einzelfall ab. Und wer ist verantwortlich? Das sollte man klären, ne? Dass er dort Verantwortlichkeiten klären mit Namen und Telefonnummer, E-Mail. Also das ist gut. Wer darauf Antworten im Angebot liefert, der verkauft einfach Sicherheit. Ja? So, jetzt habe ich noch zwei Punkte. Es geht um die vergessene Voraussetzung. Site Readiness auf Englisch. Die Geschichte aus Brasilien vom Eingang dieses Podcasts, das ist kein Einzelfall. Also lieferbereit und Kunde nicht bereit kommt ziemlich häufig vor. Deswegen gehört Site Readiness nicht ans Projektende, sondern in den Vertrag. Nicht das Lieferdatum ist oftmals für gewisse Dinge entscheidend, sondern die Inbetriebnahmefähigkeit. Und was sind denn so gewisse Dinge? Natürlich aus Kundensicht soll das alles möglichst schnell gehen. Aus Sicht des Verkäufers, also aus ihrer Sicht, kann es sein, dass solche Daten an Zahlungsverpflichtungen gekoppelt sind. Also einfach an die dritte Teilzahlung oder die vierte oder fünfte oder Abschlusszahlung und dergleichen. Ja, ganz wichtiger Tipp noch, wird mitunter gerne vergessen, immer ein spätestens Datum einfügen. Also wir machen das immer so, dass wir ein spätestens Datum ab Meldung der Versandbereitschaft drin haben. Nicht ab Lieferung, sondern ab Meldung der Versandbereitschaft. Weil wenn Sie nämlich beispielsweise FCA haben, also da, dass der Kunde sich die Ware abholt aus Ihrem Haus oder Sie selbst zum Hafen liefern, aber der Kunde irgendwie das Schiff nicht bereitstellt, dann kriegen Sie ja Ihre Ware nicht aus dem Hof. Das heißt, der Punkt, dass Sie irgendwie da liefern können, der tritt nie ein. Und wenn da eine Zahlung dran gekoppelt ist, werden sie nicht bezahlt. Ja, deswegen spätestens Datum. Und das Beste ist Meldung der Versandbereitschaft, weil dann ist das völlig egal, was der Kunde hinterher macht. Ob der dann die Verschiffung verzögert, irgendwie sagt, er braucht das 3 Wochen später. Das ist erstmal wurscht. Entscheidend ist, dass sie ihr Geld bekommen. Ja, das ist eine Sache. Aber um jetzt diese Kommunikation mit der Logistik zu wiederholen oder aufzugreifen, ist, dass man auch sich darum kümmert, wie die Site Readiness beim Kunden ist. Wenn es nämlich um Supervision, Bauüberwachung oder den Einbau geht von ihren Produkten. Ja, dann, wenn Sie eine, mir ist das mal passiert bei einem großen deutschen Chemieunternehmen in Ludwigshafen. Lange, lange her, und da war ich zuständig für einen Schweizer Konzern, und wir hatten hier in Deutschland bei der Niederlassung den Vertrieb gemacht, technischen Vertrieb, und da war ich der Key Account Manager für diese weltgrößte Chemiefirma und war verantwortlich dort für Destillationskolonnen, Absorptionskolonnen, Kristallisationskolonnen. So, und da ging das in der Tat um große Destillationskolonnen. Wäre jetzt keine große, da war irgendwas hier 35 Meter hoch oder sowas und 4,5 Meter breit. Die sind ja manchmal ganz dünn, die Spargel manchmal groß. Die größte, die ich je gemacht habe, war 9,5 Meter im Durchmesser. Das noch nur am Rande. Aber da ist dann Folgendes, da sollte der Einbau mit erfolgen. Also die Einbauten in solche Kolonnen, da sind ja so eine Art Bienenwaben, Oberflächenteile drin, Flüssigkeitsverteiler und Sammeleinrichtungen für die Flüssigkeit, die dann wieder verdampft, und so geschieht halt die Stofftrennung und durch die unterschiedlichen Siedepunkte. Und da war es einfach so, dass dann irgendwann der Anruf kam, könnt ihr später liefern? Und ich sagte, ja, weshalb dann? Das Fundament ist noch nicht gegossen. Ja, da können Sie eigentlich die Uhr nachstellen, dass bei solchen Projekten Fundamente immer später gegossen werden. Weil immer irgendwas im Bauplan sich ändert. Ja, das heißt also, wenn Sie dort auch großzügige Lieferzeiten annehmen, dann haben Sie das im Hinterkopf, dass aller Wahrscheinlichkeit nach der Kunde hinterher kommt und sagt, da ist irgendwas nicht fertig. Ja, das können Sie einpreisen und einplanen schon. Sie können auch von vornherein davon ausgehen, dass Sie oftmals die Zeichnung nicht geprüft und gestempelt innerhalb eines gewissen Zeitfensters zurückbekommen, und Sie den Kunden damit in Verzug setzen können. Und damit sind Sie raus aus den Pönalen. Ja, also ein Tag verspätete Zeichnungsrückgabe des Kunden heißt ja eigentlich ein Tag verspätete Fertigung. Aber wenn Sie in der Zwischenzeit ein anderes Projekt fertigen, kann es sein, dass aus dem einen Tag auf einmal 4 Wochen werden, weil das Projekt jetzt durchgezogen wird und der verspätete Kunde muss sich halt hinten anstellen. Ja, insofern sind Sie dann schon wieder raus aus irgendwelchen schwierigen Geschichten, weil in der Realität werden Sie ja wahrscheinlich trotzdem irgendwas fertigen und machen und tun, aber Sie haben dann ein bisschen mehr Luft. Also Site Readiness, die vergessene Voraussetzung habe ich das genannt. Und der letzte Punkt, der betrifft den internationalen Vertrieb. Also je internationaler das Projekt, desto wichtiger wird Logistik im Vertrieb. Was zählt denn überhaupt dazu? Was zählt denn eigentlich zur Logistik im Vertrieb? Ja, wenn Sie sich mal mit Vertriebsleuten unterhalten, die erfahrenen alten Hasen sozusagen, die kennen das ja alles. Aber jemand, der jetzt jung von der Hochschule aus oder gerade ausgelernt hat oder ein Techniker, der bisher nur, sage ich mal, regional tätig war, der hat dann mitunter schon Schwierigkeiten. Also was zählt dazu? Alle Verzollungsmodalitäten. Wie funktioniert Zoll? Die Incoterms, die sich immer wieder mal ändern, also Incoterms 2020 beispielsweise, wo ist der Übergabepunkt? Das regeln ja diese Incoterms. Die müssen Sie drauf haben. Da müssen Sie wissen, warum Sie eine Ex-Works Incoterm nicht mit einem Letter of Credit in Verbindung bringen. Ja, warum Sie natürlich nicht DDP nach Saudi-Arabien liefern. Ja, eigentlich Grundschulwissen so etwas, aber wird immer noch gerne falsch gemacht und das wird immer wieder groß und lang diskutiert, habe ich immer wieder. Und da muss man erstmal da den Kunden den Zahn ziehen, dass das so nicht geht. Die lokalen Partner, die dazugehören. Wer ist denn derjenige, der im Zweifelsfall behilflich sein kann? Wer organisiert die Bauarbeiter beispielsweise oder lokale Schweißer, die sie benötigen? Wer ist behilflich bei der Lagerung, beim Auspacken? Ersatzteilverfügbarkeit, hatte ich schon angesprochen. Zeitverschiebung, haha, Zeitverschiebung, ja. Während ich diesen Podcast aufnehme, zur Winterzeit hier in Deutschland, haben wir auf den Philippinen 7 Stunden Zeitverschiebung. Gilt übrigens auch für ganz China und den größten Teil von Südostasien, Indonesien, Vietnam beispielsweise, da sind es jetzt nur 6 Stunden. Ja, das ist dann schon ganz erheblich. Und wenn Sie dann nach Richtung Korea und Japan kommen, dann legen Sie halt noch 1 Stunde drauf. Und in dem Mittleren Osten ist das ähnlich. Ja? Im Sommer nach Katar 1 Stunde, jetzt im Winter 2 Stunden. Nach Dubai im Sommer 2 Stunden, im Winter 3 Stunden Zeitunterschied. Dann, da habe ich eigentlich gar nicht erwähnt, der islamische Kalender oder nicht. Wird freitags gearbeitet oder nicht? In Dubai arbeitet man freitags, in Saudi-Arabien nicht, in Katar auch nicht. Ja? Auch das muss geklärt sein. Stellen Sie sich mal so vor, diese Osterwoche hier bei uns in Deutschland, Sie haben Ostermontag frei und der Kunde hat am darauffolgenden Freitag seinen islamischen Freitag, also seinen Sonntag sozusagen. Dann haben Sie nur noch den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, um überhaupt irgendetwas zu bearbeiten. Also das sind alles so Punkte, muss man berücksichtigen. Was in Europa noch irgendwie geht, ich habe das noch irgendwie geht in Anführungszeichen gesetzt, das scheitert international, etwa in Südamerika oder in Asien, ganz, ganz schnell. Ja, das ist der wichtige Punkt. Also Thema ist ja ganz einfach, Logistik ist Vertrieb, das ist meine These. Und Lieferfähigkeit schlägt Feature, Transparenz baut Vertrauen, Funkstelle zerstört es. Was war der dritte Punkt? Ersatzteile und Service werden vor dem Kauf entschieden. Und der vierte Punkt, Site Readiness, die vergessene Voraussetzung. Und Nummer 5, internationaler Vertrieb, verschärft alles. Also da haben Sie höhere Anforderungen an Ihren technischen Vertrieb. Ja, das soll es gewesen sein, um die Logistik so ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Und das sind halt nicht die Schreiner, die Tischler, die Ihnen da so eine Kiste um Ihr tolles Produkt rumnageln, sondern es ist viel mehr. Ja, unter anderem auch, was den Zeitrahmen angeht, dann wird immer gesagt, naja, wann können Sie denn liefern? Und dann fragt jemand in der Fertigung nach und dann sagen die 2 Monate und dann sagt der Verkäufer 2 Monate. Vergisst aber, dass die 2 Monate wirklich nur die Fertigung sind. Danach muss es vielleicht eine Abnahme geben. Entweder fliegt jemand ein oder auch nicht. Also eine Abnahme heißt, Sie brauchen Zeit dafür. Also können Sie fast schon noch eine Woche drauflegen. Dann brauchen Sie müssen Sie Ihren Zoll informieren, dass Sie verschiffen. Je nachdem, wie dort verschifft wird, ob Sie jetzt komplett verpacken, das in einen Container tun oder nicht. Dann kommt der Zoll nochmal vorbei. Dann geht das Ganze vielleicht erstmal zum Hafen. Da steht es nochmal eine Woche rum und das Schiff legt in einer weiteren Woche erst ab. Also alles das sind Dinge, die man zur richtigen Zeit mit dem Kunden besprechen kann. Am Anfang würde ich es so halten, wenn jemand nach der Lieferzeit fragt, dann gebe ich die Fertigungszeit an und sage, wir können in 2 Monaten das gefertigt haben. Dann sagt der Kunde meistens, ist okay, weil jetzt mal unter uns. Oftmals haben die auch keine Ahnung von den ganzen Logistikgeschichten. Da sind Leute dran, die wissen nicht, wie Zoll funktioniert. Die wissen nicht, wie Transport funktioniert. Die haben auch keine Ahnung von Incoterms. Ja, und das wäre ihr Vorteil gerade, wenn sie da mehr Ahnung haben und damit dann so ein bisschen spielen können, um erstmal dort an den Tisch zur Unterschrift zu kommen. Und nochmal, bei Investitionsgütern wird doch nichts bestellt, wie es ist. Da wird doch im Zweifelsfall immer noch mal drüber gesprochen. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel, weiß ich, gibt's auch. Da gibt's eine Bestellung für eine Maschine über 500.000 und die Kunden haben sich noch nicht mal getroffen oder geschweige denn einen Telefonanruf miteinander ausgeführt. Gibt's alles. Ja, ja. Aber der Normalfall ist das halt nicht. Ja, ja, abschließend noch mal ein Golden Nugget. Die Zeit, die rast hier schon wieder davon. Technik bringt Sie in die Shortlist. Logistik entscheidet, ob Ihr Versprechen hält. Und nicht die schönste Präsentation gewinnt, sondern das Angebot, das zwischen Zuschlag und Abnahme stabil bleibt. Also diese Berechenbarkeit. Klar können Sie auch einfach was raushauen, dann wird aber mitunter auch viel Porzellan zerschlagen. Ja, wenn Ihnen diese Gedanken gefallen haben, was ich hier so erzähle über den technischen Vertrieb international, dann folgen Sie mir gerne auch auf LinkedIn. Dort vertiefe ich diese Themen regelmäßig in kurzen Posts, in Videos und in meinem LinkedIn-Newsletter Vertriebsnavigator News. Einfach mal bei Andreas Klippe nachgucken. Hier im Anschluss an den Podcast finden Sie auch die Verlinkung. Da müsste das angegeben sein. Ja, das war's für heute. Ich ende wie immer mit: Seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.